Willkommen bei Fahrradio. Hier ist Hans mit einer Interviewfolge. Ende August war ich endlich mal wieder auf einer Veranstaltung. Nicht weit weg von zu Hause, nur zwei S-Bahn-Stationen entfernt, hatte die ZEG, die Zweirad-Einkaufsgemeinschaft, in Köln zur Ausstellung geladen. Mit Hygienekonzept und allem, was man für Corona-Sicherheit braucht. Ich habe mich gleich dem laufenden Presserundgang angeschlossen und bei dem war auch Hannes Neupert dabei. In der Fahrradbranche kennen ihn alle als einen der Pioniere des E-Bikes und als Miterfinder des Begriffs Pedelec. Mehr dazu erzählt er gleich selbst. In unserem Gespräch wird es zuerst super nerdig, wenn wir über einen Universal-Ladestecker für Pedelec sprechen und dann visionär, wenn Hannes Neupert das Pedelec mit dem Smartphone vergleicht und sogar mit dem Internet. Aber zu Recht. Denn er erklärt, warum heute schon so viele elektrifizierte Räder auf den Radwegen unterwegs sind und warum es demnächst noch mindestens 10-mal so viele sein werden. Ach ja, im Hintergrund hört ihr jede Menge Küchengeräusche. Das liegt daran, dass wir uns in der Kaffeepause getroffen haben und ich unser Gespräch kurzerhand zum Interview umgewandelt habe.
Die Entwicklung vom, sagen wir erstmal, Fahrrad-Image ist, also für mich ist das Spannende, dass das Fahrrad ja so eigentlich nicht standesgerecht war für gewisse Berufsgruppen lange Zeit. Also Anwälte, Banker. Also ich komme aus Stuttgart, der Bankdirektor durfte unmöglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und das hat sich das erste Mal geändert, so Mitte der 80er Jahre, als ich das beobachte. Da gab es dann so, das ist ganz komisch, aus Amerika kam, das hieß Mountainbike. Und damit war geklärt, das sah ganz anders aus als ein normales Fahrrad, war total unpraktisch, hat keine Schutzblech gehabt und kein Licht und kein Gepäckträger. Und es war klar, das Ding war höllisch teuer. Es hat vielleicht über 2000 Mark gekostet. Das war ein Vermögen damals. Und damit war klar, der Bankdirektor war einfach Sportskerl. Und natürlich hat er den Daimler zu Hause stehen und ist einfach, weil er sportlicher Typ war, mit dem Mountainbike zur Arbeit gekommen. Und damit war das geklärt. Aber davor war das absolutes No-Go. Und mit dem Pedelec kam das viel, viel später. War so Anfang 90er Jahre, die ersten Leicht-Mofas hießen die damals. Die frühen Elektrofahrräder, die waren natürlich etwas für Gruftis und Verwesis. Es war geklärt, wenn man sowas rumgefahren ist, da musste man Herzkasper gehabt haben oder kaputtes Bein oder Herzinfarkt, irgendwas ganz Schlimmes. Wird eigentlich von den Nachbarn bemitleidet, wenn man mit sowas aufgetaucht ist. Also da muss einem alles egal sein, was der Nachbar über einen denkt, wenn man sich sowas zugelegt hat.
Okay, vielleicht gleich mal eine kurze Herausforderung. Könntest du dich in vielleicht zwei Sätzen kurz vorstellen und sagen, wie du heißt und was du machst?
Hannes Neupert und ich bin eigentlich von der Ausbildung Industriedesigner und seit 1982 nur mit dem Thema Elektrofahrrad beschäftigt.
Vielleicht noch zwei, drei Stichworte dazu, damit man dich auch mit vielleicht Kontexten einordnen kann?
Also ich kann sagen, ich habe alle 10 Jahre was anders gemacht. Ist bald wieder soweit wahrscheinlich. Ich habe 10 Jahre von 82 bis 92 nur Solarfahrradrennen, also Elektrofahrzeuge, alles mit Solarantrieb gemacht, weltweit unterwegs gewesen. Dann habe ich 10 Jahre mich nur mit Elektrofahrradtests beschäftigt, den Exxon GV gegründet. Dann habe ich 10 Jahre die Deutsche Post DL Lastenradabteilung betreut und mich mit deren Wünschen beschäftigt. Das war für mich so eine, wir haben damals 23.000 Fahrzeuge im täglichen Einsatz gehabt. Das war für mich eine Zeitmaschine. Da habe ich ganz viele Sachen kennengelernt, die andere jetzt erst im Ansatz langsam verstehen können, weil wir quasi Hardcore-Tester hatten, die jeden Tag gefahren sind. Da gab es kein Pardon. Alles, was nicht funktioniert hat, war sofort kaputt. Und ab 2012 bin ich nochmal in eine ganz andere Welt eingetaucht, in die Welt der Normung. Da hatte ich davor nie was mit zu tun und bin seitdem in nahezu unzähligen Ämtern in DIN, ISO, das ist die mechanische Standardisierung, CEN-CENELEC, europäische Standardisierung, dann in der DKE, Deutsche Kommission Elektrotechnik, und in der IEC, der internationalen elektrotechnischen Standardisierung, tätig. Alles, was irgendwas mit Elektrofahrrädern, Elektromotoren zu tun hat, da bin ich tätig und sagen jetzt seit 8 Jahren selten zu Hause, weil immerhin auf irgendwelchen Normensitzungen. Das ist so meine Dekaden der Arbeit.
Und eine Sache gibt es noch, das heißt, heißt es Energy Bus? Ist das, ja. Ist das richtig?
Energy Bus ist ein Dekad von die Deutsche Post hat, da haben wir so schwierige Sachen durchgemacht. Nämlich, wir haben von verschiedenen Antriebsherstellern Antriebe gehabt, verschiedene Batterien. Dann haben diese Antriebssteller die Batterietechnologie gewechselt. Und die Post hatte sich eigentlich gewünscht, dass sie feste Ladeinfrastruktur hat, die, egal welche Chemie, welcher Hersteller es ist, die aufladen kann. Und ja, das gab es nicht. Also haben wir sowas entwickelt. Und dann kam die Überlegung, das ist sicher nicht nur der Wunsch der Post, sondern es ist sicher auch der Wunsch von Endnutzern, zum Beispiel im Gemeinschaftsfahrradkeller oder eine Abstellanlage, dass dort entsprechende Infrastrukturschnittstellen sind. Und daraus ist dann die Idee einer Standardschnittstelle entstanden. Die ist dann in einem dafür gegründeten Verein, dem Energy Bus e.V., entwickelt worden mit sehr vielen Industriemitgliedern und Instituten und Privatleuten, totale Mischung. Und dann ist das übergeben worden an die Standardisierungsinstitute im Jahr 2012.
Und gibt es das irgendwo? Wird das eingesetzt?
Also es gibt ein paar Produkte und auch hier auf der ZDG-Hausmesse gibt es eine ganze Menge von Produkten, wo die Beta-Version im Einsatz ist. Da hat sicher auch die ZDG schon über 1 Million von verkauft, vielleicht noch deutlich mehr. Die sprechen immer nicht über ihre Stückzahlen. Ich kann nur sagen, was so die Lieferanten geliefert haben in die Welt. Und da ist die ZDG ein großer Kunde. Die finale Standardversion, da gibt es nur ganz wenige Hersteller, die bisher im Einsatz haben. Das ist zum Beispiel die Firma Stromer aus der Schweiz, die sowas machen. Von Binova, deutsches Unternehmen, machen auch ein Antriebssystem. Aber das ist sicher etwas, wo es noch einen Markttreiber braucht. Und der neueste Version des Standards, die jetzt 8 Jahre entwickelt wurde, da gibt es wahrscheinlich in Kürze einen sehr, sehr großen deutschen Systemhersteller, der damit anfangen wird, das herzustellen und zu verbauen.
Du hast vorhin kurz erwähnt, eine Corona-Maßnahmen-Paket, das das vielleicht auch weiter voranbringen könnte, beziehungsweise auf jeden Fall das Ladestationen für E-Bikes voranbringen kann. Kannst du dazu was sagen? Oder?
Die Bundesregierung hat ja im Anfang Juni so einen Corona-Marshallplan rausgegeben, wie wir mit Regierungsgießkanne A, die Wirtschaft wieder ankurbeln und B, Zukunftstechnologien in den Markt pushen. Also das ist ja auch die Idee von der Europäischen Union mit dem Green Deal und dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm, dass man diese große Gießkanne mit dem vielen Geld nicht nur nutzt, die Wirtschaft viel anzukurbeln, sondern man sagt, alles, was klimaschädlich ist, lass mal weg. Dass das so klappt, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Bin ich sehr positiv überrascht und ich habe dann festgestellt beim Durchlesen der Elektrofahrzeuginfrastruktur Maßnahme, da geht es um 2,5 Milliarden Euro, also ein bisschen Geld, dass dort nirgends was für ein Auto stand. Und dann habe ich nicht einmal eine Woche nach dieser Beschluss der Bundesregierung einen Termin gehabt mit Bodo Ramelow, meinem Ministerpräsidenten in Thüringen. Wir haben zusammen in Saalburg eine Pedelec-Elektroroller, also eine leichte Elektrofahrzeuginfrastruktur, eine Abstellanlage mit Lademöglichkeit eröffnet nach diesem neuen IEC-Standard. Der IEC-T ITS 61851-3 Serie.
Kann sich jeder merken.
Genau, total einprägsam. Strich 1 bis 7.
Wollte ich gerade fragen, ob das der ist.
Und da ist es so, dass ich den Bodo Ramelow gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, dass wir von diesen 2,5 Milliarden eine hauchdünne Scheibe abschneiden können für mich Autos. Und da hat er gemeint, er prüft das. Kurz darauf haben wir uns mal getroffen und hat er mir gesagt, dass er der Überzeugung ist, dass es klappt. Und ja, daran arbeiten wir jetzt. Und jetzt gibt es auch noch europäische Mittel. Das kam jetzt vor 3 Wochen ungefähr. Und da gibt es auch noch sehr viele Mittel, die dafür genutzt werden können. Also das ist was quasi aus heiterem Himmel heraus passiert ist, Folge von Corona. Und das könnte bedeuten, dass wir für ein Großthema, warum Pedelecs sich im Markt noch nicht so durchsetzen in manchen Gegenden, zum Beispiel Berlin, wegen dieser leider berechtigten Diebstahlangst, Verlustangst der Kunden, dass sich da was tut, weil neben der Fahrinfrastruktur ist die Parkinfrastruktur ein zentraler Grund, warum in manchen Städten wenig Model Split zum Thema Fahrrad-Pedelec klappt.
Diese Anlage, also die hat aber jetzt nichts mit Energy Bus zu tun. Vielleicht kannst du da, also das ist ein Standard, hast du gesagt, kann man dann, wie lädt man da sein Fahrrad? Vielleicht erstmal das.
Also das ist so, dass an dem Fahrrad im Idealzustand, so sollte es nach diesem Standard sein, ist eine Ladebuchse, über die man aber nicht das Rad laden kann. Da ist ein Kabel drin, was fest am Rad dran ist. Und aus dieser Ladebuchse am Fahrrad kann man das Kabel rausziehen und in die Infrastruktur stecken. Und das Fahrzeug spricht mit der Infrastruktur. Das Fahrzeug sagt dann, ich bin ein und ich gehöre dem und ich hätte gern diese Sorte von Spannung und diese Sorte von Strom, also Leistung. Und die Infrastruktur kann dann sagen, ja, du darfst bei mir parken. Und dann macht die Buchse auf der Infrastrukturseite, also das ist quasi auf der Infrastrukturseite nur ein Poller mit einem Loch drin oder eine Wallbox an die Wand geschraubt, und die hält das Kabel fest. Das ist auch bei Schnelllade Autoinfrastruktur so, nur dass der Nutzungsfall andersrum ist, heißt, das Kabel ist immer am Fahrzeug dran. Und auf der Infrastrukturseite habe ich nur ein Loch in der Wand, eine Buchse. Das heißt, in ungefähr 4 Sekunden kann ich davonlaufen und mein Fahrzeug ist A, gegen Diebstahl gesichert und B, lädt es.
Ich habe aber so ein Fahrrad noch nicht gesehen.
Ja, es gibt noch nur eine Handvoll davon, weil diese Kabel und die Buchse noch kein Großserienprodukt sind.
Der Adapter vielleicht?
Da ist so, das sogenannte, in der Normung ist es auch vorgesehen, das war zum Beispiel der Wunsch von der Firma Bosch, E-Bike Systems, und der Leiter dieser Kommission, der WG10, der Convener, über viele Jahre war der Dr. Richard Aumeier, auch von Bosch-Gruppe. Und denen war immer ganz wichtig, dass es einen sogenannten Manufacturer Adapter gibt. Das ist das, was jeder, der sich ein iPhone gekauft hat, auch kennt. Der hat einen Manufacturer Adapter von Lightning, das ist der proprietäre, die proprietäre Buchse am Device, also am iPhone, auf den Standard Ladebuchse, den USB. Buchse geht. Das heißt, das ist auch im Sinne der Europäischen Union, die sagt, wir lassen in Europa nur Smartphones zu, die mit einem USB-Outlet geladen werden können. Das kann natürlich sein, dass direkt am Device ein USB-Buchse ist, aber so ein Manufacturer-Adapter ist erlaubt. Das ist auch hier bei den leichten Elektrofahrzeugen der Fall. Ein Manufacturer, also kann ein Fahrzeug eine proprietäre Buchse haben, und dann gibt es ein Adapterkabel, mit dem man dieses proprietäre Fahrzeug an die Infrastruktur anschließen kann.
Und wann kann ich ungefähr damit rechnen, dass es sowas gibt? Also wenn ich ein bestehendes Rad habe zum Beispiel oder mir eins kaufen möchte?
Jedem tut's das, aber noch nicht zu kaufen. Und die Industrialisierung, das hängt an den Industriepartnern. Wir denken, dass aufgrund dieses Corona-Konjunkturprogramm-Mittel hier sehr, sehr groß angelegte Pilotprojekte jetzt nächstes Jahr starten werden. Aber zu Zeitachsen habe ich auch gelernt in den vielen Jahrzehnten. Wann das genau ist, wird man sehen. Es kann schnell gehen, aber ich denke mal, 12 Monate gehen da sicher noch ins Land. Ist aber auf der Gesamtzeitachse eigentlich ziemlich egal, weil wichtig ist, dass das alles gut funktioniert und sehr, sehr großer Kundennutzen entsteht.
Bei Elektroautos gibt es ja solche Standards, oder? Also da haben sich ja ein oder zwei, glaube ich, durchgesetzt.
Also da weiß ich leider auch zu viel Bescheid, weil ich in diesen ganzen Kommissionen immer mitsitzen muss. Ich bin immer der einzige Nicht-Auto-Heini, der da mit am Tisch sitzt. Und deswegen muss man das auch mal anhören, was die Autoleute da wehklagen. Wir sind noch weit weg davon, dass wir weltweit einen einheitlichen Autoladestecker haben. Wahrscheinlich wird nur die chinesische Regierung das durchsetzen können. Unter vorgehaltener Hand ist es so, dass die deutsche und die japanische Regierung und Industrie darüber verhandeln, dass man sich da zumindest mal einigt, weil Japan und Deutschland zwei wichtige Autoherstellerländer sind. Aber am Schluss werden wahrscheinlich auch die Chinesen das diktieren, wo es lang geht. Ein Beispiel kann man sehen an dem weltweit erfolgreichsten Elektroautohersteller Firma Tesla. Die haben inzwischen schon den dritten Stecker an ihren Autos dran. Die haben zwei proprietäre Generationen durch. Alle neuen Fahrzeuge werden jetzt je nach Kontinent unterschiedlich ausgeliefert. Das heißt, für den europäischen Markt gibt es den europäischen Standardstecker, für den chinesischen Markt den chinesischen Standardstecker, für den nordamerikanischen Markt den US-nordamerikanischen Standardstecker. Und das ist natürlich blöd für zum Beispiel Leute, die zwischen Kontinenten ihre Autos verschieben. Kommt vor, zum Beispiel bei amerikanischem Militärpersonal. Die können dann in Europa mit ihrem Auto nicht fahren. Ist oft auch ein Software-Thema, dass die das geht dann nicht mehr.
Aber für den Großteil der Menschen spielt doch das keine Rolle, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Autos so auf einem Kontinent bleiben.
In ihrem Leben ja. Aber trotzdem ist es ein Riesenproblem für die Autohersteller, weil sie quasi bei der Geburt des Autos schon wissen müssen, wo sie das Ding hinverkaufen. Und natürlich auch mehrfach Kosten haben, um das alles zu testen, zu zertifizieren. Also eine ganz andere Geschichte, als das der Fall ist, wenn ich das weltweit einheitlich hätte. Das heißt, kostenmäßig ist für den Nutzer ein Nachteil, keinen globalen Standard zu haben. Und es beschränkt natürlich auch den Wettbewerb, weil ein Hersteller, der jetzt ein Fahrzeug zum Beispiel für US-Markt entwickelt hat, kann das jetzt nicht zeitgleich auch in Europa so verkaufen, weil ja, in Europa funktioniert das nicht. Aber das Schöne ist, im Leichtelektrofahrzeugbereich gibt es halt aktuell einen weltweiten Standardansatz. Ob sich der dann auch so durchsetzt, hängt dann an der Industrie. Und das wird die nächsten Jahre spannend werden.
Okay. Boah, da könnte man noch lang drüber sprechen, glaube ich. Vielleicht.
Kann ich uns zeigen?
Oh ja.
Kann man jetzt schlecht sehen in deinem
Mikrofon. Ja, ich mache ein Foto davon. Dann.
Das hier ist so ein Kabel, was am Fahrrad dran sein könnte.
Ist das gedruckt?
Das ist jetzt, wie alle Prototypen heute in der Welt, gedruckt.
Ich muss
jetzt quasi die, sieht es? Es hat nur noch zwei konduktive Verbindungselemente. Also, es hat aber trotzdem vier weitere, die man nicht sieht, die sind in diesem Feld. Das basiert auf einem elektrischen Magnetfeld. Das heißt, hier wird Energie über Elektromagnetismus übertragen. NFC kennt man das. Mhm. Allerdings kann man hier 12 Volt Hilfsspannung und Can High and Can Low, also Can Open 454 übertragen. In der Standardisierung heißt es ein bisschen anders. Das ist das EMS-Signal, Energiemanagement. Weil diese Hauptstrompins für die konduktive, dann für die Leistung übertragen, das geht, kann eine ganze Menge darüber gehen. 60 Volt, 6 Ampere. Das ist 60 Volt, 60 Ampere. Das ist eine ganze Menge. Da können wir auch ein Auto theoretisch mitladen.
Vielleicht übersetzt, wie schnell kann ich dann so einen Standard-Akku von dem E-Bike so mit 500 Wattstunden oder 600 laden damit?
Ja, also wir haben jetzt ja hier gerade auf dem Rundgang auf der Messe gelernt, dass es schon Pedelecs mit über 100 Kilowattstunden gibt, 1,2 Kilowattstunden und mehr. Das hängt also von der Leistung, die hierüber gehen kann, kann man das in Minuten laden. Das ist eher dann die Frage, wie die Akkus vom thermischen Management und auch von elektrischen Ausstattung darauf vorbereitet sind, ob die schnell ladefähig sind. Die meisten Akkus sind heute schnell entladefähig, aber nicht schnell ladefähig. Das heißt, man kann Energie schnell rausziehen. Wir kennen sowas von Powertools. Das ist genau andersrum. Da ist es so, dass die Powertools extrem schnell geladen werden können, haben dann aber auch zum Beispiel beim Laden aktive Kühlung und solche Dinge. Also solche Firmen wie Hilti sind da Experten drin, dass sie in wenigen Minuten den Akku wieder voll haben. Voll heißt aber nicht voll, sondern 80%. So ähnlich wie bei Elektroautos. Mhm. Eine Vollladung ist 80% und die letzten 20% brauchen oft fünfmal so lange wie die ersten 80%. Also das ist für die Lebensdauer des Akkus entscheidend. Aber die Idee ist, dass eigentlich die Riesenkapazität im Akku gar nicht mehr unbedingt relevant ist, weil auch Pedelecs sind Stehzeuge, wie auch Autos auch. Die stehen fast den ganzen Tag rum, werden vielleicht 2 Stunden am Tag genutzt, wenn es viel ist, manchmal ein bisschen mehr, aber es ist eher untypisch. Auch im gewerblichen Bereich hat man vielleicht aktiv am Tag 2-3 Stunden und das war's. Der Rest stehen die rum. Das heißt, wenn die Infrastruktur weit verbreitet ist, immer wenn ich mein Fahrzeug parke, wird nachgeladen. Und da ist gar nicht so entscheidend, wie extrem schnell ist. Also das sind vielleicht 300 Watt Ladeleistung völlig ausreichend. Aber technisch von der Schnittstelle ist wesentlich mehr möglich.
Das heißt, das ist dann so ähnlich wie, also interessanterweise hat sich ja ein Kabelstandard, der USB-C-Standard, so weiterentwickelt, dass man beim Kabelkauf aufpassen muss, was man hat, weil da auch Steuerungselemente in den Kabeln sind.
Oder dann, hier ist eine Elektronik drin. Also das ist, USB-C hat ja heute bis zu 100 Watt Ladeleistungsmöglichkeit, viel weniger als hier, aber hat dieselbe Eigenschaft, das Kabel ist nicht nur ein dummes elektromechanisches Gerät, sondern es hat einen Prozessor drin. Und auch hier ist im Prozessor eine weltweit einmalige Seriennummer drin. Das heißt, dieses Kabel, da kann sich die Station dran erinnern, dieses Kabel kann mit einer ID verknüpft werden, so ähnlich wie bei einem Mobiltelefon. Die SIM-Karte wird mit einem Account verknüpft. Und damit kann man auch schön anonymisiert jetzt, kann sich, wenn man nicht jetzt zum Beispiel das Handy anmacht, nachdem man aus dem Flugzeug steigt in einem anderen Land und es anmacht, kann man sofort wieder unter der alten Heimtelefonnummer aus dem Heimatland erreicht werden. Das funktioniert ähnlich. Wenn ich in Japan aus dem Flugzeug steige, dann weiß die japanische Telekom-Gesellschaft nicht, dass es der Hannes Neubert ist. Sondern das funktioniert einfach, weil dazwischen ein paar Gateways sind. So ähnlich geht es hier auch. Das heißt, das Fahrzeug ist einem Account zugeordnet. Es kann auch ein Sharing-Betrieb sein, eine Privatperson, ein Unternehmen, was auch immer, was Vertragspartner ist.
Okay, damit das nicht so lang dauert, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Das ist schwierig zu formulieren. Das ist ein bisschen vielleicht sehr weit gefasst, aber so die. Es gibt ja verschiedene. Es gibt so Studien zum Beispiel auch, die jetzt festgestellt haben, dass Menschen, die Pedelecs kaufen, mehr fahren. Ja. Das war ja lang. Lang waren sich da Leute nicht einig drüber. Die haben gemeint, ja, Pedelecs, das bringt doch gar nichts. Damit holt man niemanden vom Auto runter. Michael Coville Anderson zum Beispiel, großer Verfechter der Theorie.
Der hat es inzwischen gecheckt.
Ja?
Der hat auch lange über mich ganz übel.
Kann man mit Pedelecs Leute vom Auto runterbringen, beziehungsweise die Mobilität überhaupt erhöhen? Jetzt mal ja, Leute mobil machen, die vielleicht vorher gar nicht dran gedacht haben, mit einem Fahrrad zu fahren oder irgendwas, sich, ich nenne jetzt mal, aktive Fortbewegung zu betreiben.
Ja, ich vergleiche das mal mit dem Festnetztelefon und dem Mobiltelefon. Das Festnetztelefon war lange Jahre Standard. Das haben wir viele Jahrzehnte als maximale Telefonitis gehabt. Und da konnte quasi jede Familie ein Telefon, war völlig ausreichend, konnte diese Familie erreichen. Und es gab relativ wenig Gründe für einen Telefonanruf, weil man konnte zum Beispiel nicht fragen, hallo, wo bist du gerade? Weil das hat sich schon erledigt gehabt, wenn man Telefonhörer abgenommen hat. Und auch so Sachen wie, Schatzi, soll ich noch Butter mitbringen? Guck mal im Kühlschrank, haben wir noch welche? Diese ganzen Gesprächsinhalte waren nicht möglich, weil man ja immer an den Ort gebunden war. Und so oder sowas, ich komme 5 Minuten später, diese ganzen Geschichten gingen alle nicht. Mit der, dem Handy, schwäbisch, konnte man n mehr Gründe haben für ein Telefonat. Und außerdem konnte in jeder Familie jeder so ein Telefon haben. Und man konnte also ganz viel zusätzliche Telefonate generieren und Zusatznutzen haben. Also das ist passiert durch das einfache Ding, dass man das Kabel weggelassen hat. Konnte man viel, viel mehr kommunizieren. Und beim Pedelec ist genauso. Das normale Fahren ist extrem eingeschränkt in der Nutzung. Weil speziell in hügeligen Gegenden ist die Fahrradnutzung Monosplit meistens total minimal, weil die meisten halt einfach über ihren inneren Schweinehund nicht wegkommen. Ich habe in Stuttgart oben auf dem Berg gewohnt, in Talkessel runter, in die Stadt waren wir schnell gefahren, aber man wusste, übel, weh, ich muss wieder nach Hause. Und das ist dann irgendwann am Tag der Fall. Das ist einfach zum Abgewöhnen. 300 Höhenmeter wieder hoch, übel. Also hat man das nur ganz selten gemacht, aber wenn es echt Spaß gemacht hat, da runter zu rasen. Seitdem es Pedelecs gibt, fährt auch die Gemeinde Stuttgarterin und der Gemeinde Stuttgarter, ohne drüber nachzudenken, einfach in Talkessel runter. Weil, und auch wenn es dreimal am Tag ist, weil man fährt einfach wieder genauso easy hoch. Nicht ganz so schnell, aber easy. Also ohne, man kann sogar den übelsten Berg, Herdweg oder alte Weinsteige mit 12%+ Steigung, kann man da sogar noch nebenher sich unterhalten, wenn man neben jemand anders herfährt. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also die meisten Leute haben geschoben. Ich habe an guten Tagen, bin ich manchmal hochgefahren, bis manchen, wenn ich schlecht drauf war, aber habe ich auch auf der Hälfte irgendwie gesagt, jetzt können mir alle, ich schieb jetzt. Weil es kaputt. Genau, wenn man mit anderen unterwegs ist, muss man natürlich durchhalten, aber irgendeiner hat dann immer aufgegeben. Also die 300 Höhenmeter, 12% ist ziemlich krass. Und mit dem Pedelec ist es so, dass die meisten Leute nicht nur ein paar Prozent mehr fahren, sondern mehrere 100% mehr Radfahren. Also die absoluten Stunden, die sie auf dem Rad zubringen, massiv. Also es ist, hat fast niemand geglaubt. Auch Fahrradhändler haben das, weil die meisten Fahrradhändler sind aus meiner Beobachtung, kommen entweder aus dem Radrennsport oder sind Überzeugungstäter. Und die fanden Pedelecs immer blöd. Und das hat sich ja erst, sagen wir, den großen Durchbruch haben wir geschafft mit dem elektrischen Mountainbike. Und das elektrische Mountainbike hat, was so ab 2008 recht gut angefangen hat zu laufen. Das hat einen unglaublichen Rums gemacht, weil mit dem elektrischen Mountain konnte auch der Mann, speziell der ältere Mann, der immer viel zu jung war zum Pedelec fahren, der konnte jetzt, ohne vor seinen Freunden in Erklärungsnöte zu geraten, konnte der Pedelec fahren, weil coole Kiste. 8.000 Euro, ey, geil, darf mal. Auch eine Runde fahren und Mountainbike, Fatbike und so ein Kram, da ging da alles. Alle anderen Saaten hatten immer noch diesen alten Geruch von Rehabilitationsfahrzeug und Medizinfachhandel statt Fahrradladen oder Sportskerl-Ding. Interessanterweise sind Frauen da viel pragmatischer. Die haben in der Regel wenig Berührungsängste ab der frühen Zeit gehabt. Also inzwischen ist das Thema durch. Ich muss sagen, wenn man auf Fahrradwegen, gerade auf den touristischen Kontext guckt, der Pedelec-Anteil ist massiv.
Ja, dann.
Das Interessante ist, dass jetzt eigentlich durch das elektrische Mountainbike quasi der final die Akzeptanzschwelle ganz arg runtergegangen ist. Es gibt trotzdem noch immer ganz viele Menschen in Europa. Ich sag mal, wir haben Kontinentaleuropa, 750 Millionen Bürger, die es gibt. Und ich würde sagen, da haben nur ganz wenig bisher ein Pedelec selber gefahren. Also, und wir wissen halt auch aus Studien, wir haben mal so ein großes EU-weites Forschungsprogramm gemacht, Go Pedelec, 2009 bis 2012 lief das. Und haben ganz viele Menschen in Ungarn, in Tschechien, in Italien, Österreich, Deutschland und Holland interviewt, zusammen mit der Uni Stuttgart. Und wir haben immer zwei Stufen interviewt. Wir haben das erste Mal die Leute trocken gefragt, ob sie sich vorstellen können, so ein Elektrofahrrad für sich zu nutzen, ob das für sie einen Mehrwert bietet. Und die meisten konnten damit nichts anfangen, haben das verneint, haben auch gesagt, nee, ich würde mir sowas nicht kaufen. Das brauche ich nicht. Ich fahre entweder gar nicht Fahrrad oder ich fahre ein mechanisches Fahrrad. Das Biorad passt für mich, ich bin sportlich. Und vor allem Männer haben das, waren sich da alle einig. Dann haben wir die mit aktuellen Pedelecs damals fahren lassen. Auch so die ersten elektrischen Mountainbikes dabei gehabt. Und dann dieselben Fragen nochmal gestellt. Und wir konnten sagen, in über 90% der Fälle ging das von ich brauche sowas nicht zu ja, ich brauche das. Und das ist für mich identisch mit anderen Dingen, die man sich nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel konnte man sich nicht das Internet vorher vorstellen mit den vielen Nutzervorteilen. Man konnte sich vorher nicht vorstellen, wie das mit dem Mobiltelefon ist. Auch da kann ich auch von mir selber sagen, bei beiden Sachen, ich war lange nicht überzeugt, dass ich sowas brauche. Und heute ist so, man vergisst seine Geldbörse gerne mal, aber das Handy nicht. Also das hätte man sich vorher einfach nicht vorstellen können. Und das Pedelec ist eigentlich etwas, das ist sag mal, der Todesstoß fürs Bio-Fahrrad. Das ist so ähnlich wie der Personalcomputer, das Ende der Schreibmaschine war. Eigentlich sind Schreibmaschinen heute nur noch Staubfänger. Manche Behörden brauchen sowas noch wegen dem fünfseitigen Formular mit Durchschlagpapier, aber sonst ist es eigentlich durch. Und deswegen kann ich sagen, ich war lange im ADFC ehrenamtlich tätig. ADFC-Mitglieder kann man alle zur Weißglut bringen, wenn man ihnen sagt, dass das Pedelec das Fahrrad ablöst. Ich bin da überzeugt, dass es so sein wird. Es wird immer Bio-Fahrräder geben, aber eher so im Sinne von die Schaltplatten heute. Als Liebhaberobjekt, aber nicht als Verkehrsmittel. Auch nicht als Sportgerät, weil ich glaube, gerade im Sport wird das Pedelec extrem dominant werden. In dem Moment, wie wir wohl noch bessere Elektronik haben, die es halt ermöglicht, dass das Pedelec vom Trainer im Profi-Sportteam quasi benutzt wird, um das letzte Quäntchen Optimierung bei jedem Sportler individuell einzustellen. Das heißt, dass over the air mit mobilem Internet der Trainer im Prinzip, der muss nicht nebenher auf dem Motorrad mitfahren, sondern der kann eigentlich remote genau sehen, was so seine Schützlinge gerade brauchen, dass die wieder rechts schlechtere Leistung bringen als links. Und das heißt, er kann da nachjustieren und den Leuten über den Kopfhörer sagen, was sie gerade für Sachen falsch machen.
Das heißt, das liegt daran, weil ich dadurch, dass ich den Motor habe, dann kann ich schon mal, habe ich ja quasi einen Powermeter, also einen Kraftsensor, den bisher Sportler für 1000 Euro oder so extra kaufen mussten an ihrem Rad, ne?
Ja, beziehungsweise die nächste Technik, also das, was wir jetzt auf der Messe gesehen haben, ist eigentlich alles für mich schon langweilige Krimskrams. Technologisch, die nächsten Generationen von Antrieben werden alle keine Kette mehr oder keinen Riemen haben, sondern es sind serielle Hybride. Das heißt, ich trete einen Tretgenerator, ich habe ein bis mehrere Nabenmotoren, die unmittelbar das Muskeldrehmoment in elektrisches Drehmoment auf die Straße bringen. Und das heißt, ich habe 100% Freiheitsgrad, das ist ähnlich wie ein Touchpanel auf dem Smartphone. Ich kann damit alles machen, ich kann damit zeichnen, ich kann damit Tastatur bedienen, ich kann was große, kleiner machen. Und so wird's auch, werden die Pedale zu meinem User-Interface. Und ich kann den Widerstand im Millisekundenbereich adaptieren. Ich kann die Trittfrequenz völlig frei, also N, einstellen. Ich kann das rechte und das linke Pedal völlig in Eigenschaften verändern. Und zwar alles in Echtzeit. Und wenn man das jetzt sieht mit modernen, ich sag mal, Mensch-Sensoren, zum Beispiel gibt es ja heute im Consumer-Elektronik-Bereich schon Gehirnstrommessungen. Das heißt, das, was vor kurzem noch 10.000 von Euro gekostet hat, Labortechnik war, gibt es heute als Stirnband. Da könnte auch ein Fahrradhelm drin sein, dass ich quasi meine Happiness in Echtzeit wissen kann. Genauso mein Puls, das kann heute hier schon jede Smartwatch, vielleicht auch noch mein Blutdruck, vielleicht über eine Helm-Gesichtskamera, auch noch andere Indikatoren. Also am Gesichtsausdruck kann man relativ genau sagen, wie es dieser Person gerade so geht.
Meine Kamera kann auslösen bei Lächeln.
Okay, ja genau, das ist ein ganz einfach Bildbearbeiter. Ja. Und sagen wir, die Smartphones sind ja heute eigentlich Großrechner von ein paar Jahrzehnten und können zusätzlich noch Cloud-Rechenkapazität dazu nutzen. Also Apple Siri ist ja so ein Beispiel, das ist ja die Rechenpower nicht lokal, sondern die ist im Internet, in irgendwelchen Rechenzentren und da geht es halt ab.
Eine letzte Frage. Corona oder bei diesem Infrastrukturprogramm war es ja ein Beschleuniger für Infrastruktur. Ist es für die Menschen auch ein Beschleuniger?
Definitiv. Also wenn ich das im Umfeld oder auch so, was man so gelesen hat, sieht, dass viele Städte sich umgestellt haben, umgekrempelt haben, weil halt plötzlich der Autoverkehr weg war. Plötzlich waren Flächen frei, die Leute sind aufs Rad gestiegen, weil quasi zu Hause rum ist ja auch keine Lösung. Also hat man sich bewegen wollen und das Bewegen wollen geht einem Fahrrad gut und macht Spaß. Und plötzlich waren so viele Leute auf den Straßen, dass dann die Städte reagiert haben und dann irgendwie simpelst diese Pop-Up-Bike-Lanes kreiert haben. Und jetzt mit dem zurückkommenden Autoverkehr sukzessive gibt es natürlich einen Flächenkrieg. Aber viele Städte haben das massiv statisch gemacht. Mailand, Paris, London sind die extremsten Städte, die ja bekannt sind, wo man wirklich dauerhaft autofreie Zonen schafft oder dem Autoverkehr massiv Flächen abgerungen hat und auch jetzt die Autolobby Schwierigkeiten hat, die zurückzubekommen, weil sie nicht nachweisen kann, dass die Verkehrsleistung mit Autos irgendwie vergleichbar ist mit dem, was die Fahrräder auf derselben Fläche schaffen. Das heißt, die Anzahl der Personenkilometer über die Fahrräder viel größer ist. Also ist es demokratisch nicht akzeptabel, dass die Autos die Fläche wieder zurückbekommen, weil das ist undemokratisch, weil da sind am Tag nur 20.000 Leute und bei den Fahrrädern fahren 40.000 Leute über die Fläche. Jetzt nur mal irgendwas mit die Proportionen. Also sind oft 1:2. Und dann kann man natürlich sagen, in Demokratie muss man jetzt die Fahrer walten lassen, auch wenn man eigentlich Autofan ist. Und manche, also die Pariser Bürgermeisterin, die was von Fahrrädern versteht offensichtlich, die hat die Viertelstundenstadt Paris ausgerufen. Radikal, nicht neuer Ansatz, aber cool. Also die mittelalterliche Stadt war eine Viertelstunde Stadt. Man konnte in einer Viertelstunde zu Fuß alles erreichen, was man zum alltäglichen Leben braucht. Und sie versucht das jetzt gerade in Paris massiv umzusetzen, dass man in der Viertelstunde arbeiten, Kinderbetreuung, Schule, alles einkaufen, alle lebenswichtigen Dinge zu Fuß erledigen kann. Also mit der aktiven Basismobilität.
Und dann gibt es ja noch das Problem mit dem ÖPNV. Also zwei Dinge. Eine Sache, die vorher schon da war, das war einfach, weil er relativ unflexibel ist. Ja. Und das Zweite, dass jetzt noch bewiesen oder nicht, also dass halt die Infektionsgefahr, gerade jetzt, wenn der Winter kommt, höher ist. Und deshalb ist ja das, so ein Pedelec schon relativ nah am individuellen Fortbewegungsmittel Auto. Das heißt, der Umstieg ist möglicherweise leichter für Leute, die wissen, mein Auto steht da, ich fahre, wann ich will.
Und ich weiß meine Fahrzeiten. Also das Interessante ist, da können wir ganz viel lernen von China. Weil in China gab es das ja schon mal, SARS, 2002, 2003, 2004. Und in China hat sich der Elektro-Zweirad-Markt in diesen zwei Corona, damals SARS-Jahren, Faktor 10 vergrößert. Ich denke mal, diesen Faktor 10, den werden wir hier in Europa auch mindestens haben. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf 40 Millionen Pedelecs in Europa kommen werden, von vielleicht 4 Millionen. Das ist eigentlich immer noch nicht sehr viel für Europa mit dem riesen Nachholbedarf. Also wir haben 57 Millionen Europäer. Das wäre jetzt kein großes Ding. Die Industrie ist nun überhaupt nicht in der Lage, das mitzumachen. In China ging das, weil das Diktatur ist und Ressourcen sind kein Problem. Das kann man staatlich organisieren. Und dann geht das schon. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir das hier demokratisch hinbekommen. Und hoffe, dass hier entsprechende Unternehmen einspringen und der klassischen Fahrradindustrie vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Aber ich denke, die Firmen kommen. Ich weiß von vielen schon, was die alle so treiben. Zum Beispiel in NRW ist gerade eine neue Fahrradfabrik in Planung mit einer jährlichen Ausstoß von 8 Millionen Pedelecs.
Okay.
Also mehr als der europäische Markt im letzten Jahr überhaupt Gesamtverkauf hatte.
Das heißt, es geht tatsächlich auch darum, die Nachfrage zu bedienen, also auch Fertigung in Europa ran zum Beispiel.
Genau. Also es wird ähnlich sein wie in der Autoindustrie, wo man sehr, sehr viel lokal fertigt, weil halt einfach das wirtschaftlicher ist. Und in einer modernen Produktionsmethodik bin ich viel wirtschaftlicher, wenn ich das dort fertige, wo die Leute es auch konsumieren, benutzen, weil ich halt ja, schneller reagieren kann. Aktuell, aber heute in dem Rückgang auch mehrfach gehört, heißt es immer, ja, die sind auf dem Schiff. Ja, weil die aus Kambodscha zum Beispiel kommen. Und da habe ich ja, unglaublich Zeitverzögerungen drin. Und dann habe ich noch Teile, die kommen sonst nur noch her. Das heißt, ich muss eigentlich immer so zwei Jahre vorher, also viele Hersteller haben jetzt mit Händlern über 2022 gerade hier geredet und schon mal so grob die Linie fix gemacht, in welche Richtung es geht. So geht es nicht mehr. Das ist, wenn man so agiert, ist man draußen. Man muss eigentlich innerhalb von 10 Tagen nach Order das organisieren, dass das Ding auch da ist. Und das geht nur so, wie das Tesla zum Beispiel macht, dass sie einfach alle Lieferanten nötigen, direkt ran an die Fabrik oder sogar in die Fabrik rein. Ich meine, die anderen Autohersteller machen es genauso. Aber Tesla macht es im elektrischen Antriebsstrang, also Zellfertigung, Batteriepackfertigung, was auch immer. Alle Sachen ran. Und dann flexible Produktionsanlagen. Das heißt, zur Not kann man im Dreischichtbetrieb mit Wochenende einfach mal ein paar Tausend mehr machen in der Woche.
Das hört sich alles wie Visionen an, die gut klingen, aber das, da glaubst du dran?
Ja, also es gibt zum Beispiel in Schielefeld in Thüringen die Firma Isoco, die haben so eine Maschine, da kommen am Tag über 1000 Fahrradrahmen raus.
Aus welchem Material?
Das ist im Prinzip so was wie ähnlich wie eine Plastiktüte, Polypropylen typischerweise. Also es ist ein Thermoplast, auch gut recyclingfähig, ist nicht wie so ein auf Epoxy basierender Kohlefaserrahmen, wie wir den hier aktuell sehen können, der im Prinzip eigentlich nur noch, das ist eigentlich, recyceln kann man da nicht mehr. Es ist kreislaufwirtschaftstechnisch, ist das endzulagernder Finalmüll, eigentlich ganz übel, geht gar nicht ökologisch, never.
Gartenstühle.
Ja, das ist genau wie ein thermoplastischer Gartenstuhl. Da kann ich wieder zu Gartenstuhl machen. Und das ja, ist billig, weil also so ein Fahrradrahmen kommt dann für unter 20 Euro aus der Maschine und hat ganz, ganz spezifische Eigenschaften. Und zwar, wenn ich halt für 1 Million von mache oder 3 Millionen oder 10 Millionen, sind die Eigenschaften immer identisch. Das bei einem aktuell handgeschweißten, vielleicht eine Woche kleiner Byte hergestellter Fahrradrahmen nicht der Fall, weil da sind Menschen. Und Menschen haben mal, sind mal schlecht drauf, passen mal nicht auf, sind konstruiert. Da habe ich ganz viele Fehlermöglichkeiten.
Okay, wir müssen Schluss machen, sonst ist mein Akku leer. Wir müssen bei anderer Gelegenheit nochmal sprechen. Jetzt kennen wir uns ja. Vielen Dank.
Ja, ich bin auch sehr gefreut.